Schön, dass ihr gekommen seid heute an unserem Heilungs- und Bibelabend hier. Denn nichts gibt es, was mehr Kraft mit sich bringt, als Gottes Wort. Als das Wort Gottes. Amen. Ich hoffe, du hast deine eigene Bibel. Nimm sie immer wieder mit, wenn wir Gottesdienste haben, Zusammenkünfte. Oder wenn du es natürlich, manche haben es auf ihrem iPhone oder auf ihrem iPad. Ich habe es jetzt auf meinem iPad auch hier. Aber dass wir einfach, das Wort Gottes muss einfach ein Teil von uns werden. Weil es kommt nicht so darauf an, ob ich jetzt gut predige oder nicht. Es kommt darauf an, was du begreifst oder ergreifst, was wirklich im Worte Gottes drin steht. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, Gott sagt, mein Wort wird niemals vergehen. Amen, Amen. Und auch wir werden niemals vergehen, weil er uns geschaffen hat in seinem Bilde. Amen. Halleluja. Wir wollen heute Abend wollen wir Zeit nehmen, in Gottes Wort hineinzugehen. Das Thema meiner Botschaft heute heißt die Kraft der Gedanken. Und wir werden dann auch am Schluss werden wir Zeit nehmen, für diejenigen zu beten, die gerne Gebet mit Handauflegung haben möchten, werden wir das auch noch tun. Und ganz am Schluss auch die Möglichkeit für eine Liebesgabe empfangen. Aber ich möchte, dass wir und einfach die Zeit nehmen, wirklich unser Herz zu öffnen, für was Gottes Wort sagt. Nicht einfach nur mit dem Kopf zu hören, sondern mit dem Herzen. Und der Heilige Geist, ich glaube immer, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dass der Heilige Geist auch ganz besonders zu jedem Einzelnen persönlich spricht. Das heißt nicht, dass man hier oben alles erfassen muss und begreifen muss, als vielmehr einfach hier innen drin das fassen, was der Heilige Geist dir geben möchte. Amen. Amen. So, ich möchte als Thema die Kraft der Gedanken anschauen. Warum? Weil in den Gedanken ist der erste Kampf, den man überhaupt hat. Unsere Gedanken. Und ich weiß nicht, wie du es hast, aber etwas vom Allerwichtigsten für mich in meinem christlichen Leben gleich am Anfang war, als ich lernte, dass ich nicht jeder Gedanke, welches in meinen Kopf kommt, einfach schlucken muss, sondern dass ich lernen kann, Gedankenzucht zu üben oder Gedanken abzuweisen oder anzunehmen. Und das ist der erste Schlachtfeld, den wir haben in unseren Gedanken. Und das möchte ich uns einfach mal hier aufzeigen. Das geht darum, überhaupt um irgendeine Verheißung Gottes zu empfangen in unserem Leben. Ob es um Heilung geht oder um Wohlergehen, um einen neuen Job geht oder um seine Kinder geht, Familie, was auch immer es ist, wo wir eine Verheißung Gottes haben. Weil der Teufel will alles dran setzen, dass Gottes Plan, Gottes Wort, Gottes Segen, Gottes Verheißungen in unserem Leben nicht zustande kommen. Und der Ort, wo er angreift, wo er die Möglichkeit hat anzugreifen, ist nicht in deinem Geist, nicht in deinem Herzen, sondern hier in unseren Gedanken, in unserem Kopf. Und ich möchte hier beginnen in einem guten Kapitel, in Römerbrief und Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8 hier möchte ich beginnen ab Vers 6 zu lesen. Und hier steht, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Und das Wort Trachten in anderer Übersetzung heißt das Sinnen des Fleisches. Oder was heißt das Sinnen? Das heißt das, worüber man nachdenkt, das, wo man sich hingibt. Ja. Er sagt, wenn wir trachten oder wenn unsere Gedanken sich bewegen um unser Fleisch, um unser fleischliches Leben, dann bringt das den Tod. Das ist todbringend. Dieses Leben, wir wissen, dass das Fleisch, das Endgültige vom Fleisch, was ist es? Der Tod. Unser Fleisch wird irgendwann einmal sterben. Aber wir sind nicht nur Fleisch, sondern wir sind auch Geist. Denn er sagt ja, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Frieden endlich in seinen Gedanken, oder? Aber auch Leben für Körper, Seele und Geist in jedem Bereich. Und er sagt hier nämlich, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Sag mit mir, ich bin nicht im Fleisch. Na gut, du hast noch Fleisch, aber du gibst dich dem Fleisch nicht hin. Sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. In anderen Worten, weil du den Geist Gottes hast, bist du seins. Du gehörst zu ihm. Er hat dein Leben erkauft. Halleluja. Und hier sagt er also weiter, wenn aber Christus in euch ist, Okay, das heißt du. Wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Leib ist dem Tod gewidmet. Das müssen wir verstehen, oder? Jeder von uns wird, außer Jesus kommt vorher zurück, ist dieser Leib dem Tod gewidmet. Irgendwann einmal wird er sterben. Er sagt aber, zwar Tod um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und das Ganze fing damit an, dass wir, es so wichtig ist, dass wir auf den Geist sinnen oder unsere Gedanken richten auf das, was des Geistes ist oder das, was Gottes Wort ist. Weil Jesus sagte, mein Wort ist Geist und Leben. Hier ist ständig die Rede vom Geist, ständig die Rede vom Leben. Und was ist mit dem verbunden? Das Wort, Gottes Wort. Nun, wirksamer Glaube, dass Glaube überhaupt in unserem Leben Fuß fassen kann, müssen wir zuerst irgendwas hören. Wir müssen zuerst überhaupt etwas wissen. Wir müssen überhaupt Gedanken kriegen, die man überhaupt wissen kann, dass Gott uns retten will, dass Gott uns heilen will. Also es beginnt überhaupt damit. Ich meine, du kannst keine Gedanken haben, wenn du überhaupt nicht nachdenkst. Und somit, wenn wir Zeit verbringen, um herauszufinden, was der Wille Gottes ist in seinem Wort, dann werden wir eben auch unsere Gedanken auch daran setzen können und dagegen kämpfen, dass wir nicht in Gedanken verfallen, die dem widersprechen. Gehen wir mir zu Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Hier greift Solomon auf die Wichtigkeit, welche Gedanken wir uns hingeben. Sprüche 4. Und wir beginnen hier zu lesen in Vers 20. Er sagt ihm, mein Sohn, achte auf meine Worte. Also wenn man seine Worte hört, man kann darauf achten. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Was hat er hier gesagt? Das Wort, oder? Das Wort Gottes, seine Worte, sind heilsam für unseren ganzen Leib. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Noch einmal zurück zu Vers 20 hier. Mein Sohn, also achte auf meine Worte. Also gib Acht dem Worte Gottes hin. Also du musst zuerst überhaupt das Wort hören. Also wenn du keine Ahnung hast, was überhaupt der Wille Gottes ist, dann wirst du überhaupt gar nicht über Gottes Wort nachdenken können, weil du hast keine Ahnung, worüber du nachdenken sollst. Aber wenn du sein Wort hörst, dann kommt es darauf an, dass du dich diesen Gedanken auch hingibst. Glaube kann nur dort entstehen oder, ich sag's mal so, gezüchtet werden, wenn man die Gedanken Gottes in seinem Herzen aufnimmt und festhält. Er sagt also, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Ja, also dass man, oder man kann nämlich vieles hören. Aber worauf achtet man? Was hört man? In dem vielen Lärm, was es gibt. Oder lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. In Sprüche Kapitel 1 gibt es auch hier einen ganz besonderen Wort. Wo ist es? In einer anderen Übersetzung steht es besser. Ja. Bin ich im richtigen? Sprüche 1, was habe ich gesagt? Vers 3, ja. Also lesen wir Vers 2. Die dazu dienen, dass man Weisheit, Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. In anderen Übersetzungen, hier steht es ja, in der Schlachterversion nicht so gut, es steht, dass man Gedankenzucht übt. Gedankenzucht, dass man seine Gedanken züchtigen muss. Ja, also auf der richtigen Spur halten muss. Dass man nicht in 100 verschiedene Richtungen, weil der Feind wird kommen und wird versuchen, dass man anfängt zu denken, wie er will und nicht wie Gott will. Die Umstände wollen, dass wir denken nach dem Fleisch, nach der natürlichen Welt. In Sprüche 23 und Vers 7, hoffen wir, dass es dort besser steht, weil ich habe immer wieder verschiedene Übersetzungen. 23 und Vers 7, denn wie er in seine Seele berechnend denkt, so ist er. Also wie man denkt, so ist man. Dein Denken bestimmt eigentlich dein Leben. Worüber du nachdenkst, worüber du nachsinnst, was du eigentlich aufnimmst und für dich als Wahrheit festhältst. Das wird dein Leben bestimmen. Und das kann entweder positiv sein oder das kann eben auch negativ sein. Paulus spricht das auch an. Wir gehen zu einer anderen Stelle im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, in Kapitel 10. Kapitel 10, ab Vers 3. Hier heißt es, denn obgleich wir im Fleische wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. 2. Korintherbrief, was ist das? Kapitel 10, Vers 3. Jetzt hast du es. Ah, wunderbar. Denn obgleich wir im Fleische wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Hier sehen wir also, wir haben geistliche Waffen. Wir haben Waffen, wir haben nämlich das Wort Gottes, das uns Licht geben kann, über was Wahrheit ist und über was wir nachdenken sollen. Und wir sollen jeden Gedanken, der sich dagegen erhebt, gefangen nehmen. Wir sollen hier, wie es auch heißt, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Festung oder Festung, welche sich erheben will. Manchmal können unsere Gedanken Festungen sein. Richtige Mauern aufbauen, dass wir überhaupt nicht die Wahrheit erkennen. Ich kenne solche Leute, die haben Angstwahn haben sie oder sehen Dinge, die überhaupt nicht da sind. Und denken, eine ganze Welt oder Menschen sind gegen sie oder sonst irgendwas und bauen eine ganze Mauer auf um sie herum und sind in einer Festung gefangen von einer totalen Unwahrheit. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir Zeit nehmen im Worte Gottes, dass wir das lesen, was hier steht. Er sagt hier in seinem Wort zum Beispiel, oder, dass du vermagst alles durch Christus Jesus, der dich stärkt. Vielleicht bist du in einer Situation und sagst, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das nicht überhaupt gewinnen hier, ich habe keine Chance hier. Aber was sagt das Wort? Gott ist bei dir, der Herr ist bei dir. Du wirst geduldig sein können, du wirst aushalten können, du wirst den Sieg erringen. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Aber welche Gedanken soll man gefangen nehmen? Dieses Wort hier hilft dir. Worüber wir nachsinnen, worüber wir nachdenken. Nehmen wir ein Beispiel hier von dem Kinder Israel aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 13. Das ist die Aussendung von den Jüngern, also von den Kundschaften, Kapitel 13, ab Vers 27, die Kundschaften wurden ausgesandt, das verheißene Land anzuschauen. Sie kamen zurück nach 40 Tagen und berichteten darüber, dass das Land wunderschön sei, wunderbare Früchte hat. Und hier im Vers 27 heißt es, und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich mit Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Lande wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter, Amoriter, aber wohnen im Bergland. Die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber, er war auch einer, Kaleb und Josef war einer von diesen 12 Kundschaftern. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen in das Land. Und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie haben beide das Gleiche gesehen. Aber die einen haben Gedanken aufgenommen, wo es heißt, wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Wir sind zu klein und die Leute dort sind zu groß, also wir können sie niemals bezwingen. Kaleb aber und Josua auch, die kamen zurück, haben dasselbe gesehen, aber die Gedanken, die sie hatten, waren, wir können es, weil Gott gesagt hat, wir können es. Vers 32, und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, im Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja. Das waren die Gedanken. Woher kamen diese Gedanken? Vom Teufel her. Weil Gott hat ihnen gesagt, geht hin, erkundet das Land, schaut es euch an, damit ihr Freude habt, das Land einzunehmen, denn das Land werde ich euch geben. Die sind ja bereits schon durchs Rote Meer gekommen. Ein Wunder dort geschehen. Und hier sollten sie das Land jetzt gleich einnehmen, aber sie sagten, schaffen wir nicht. Sie haben einfach das Fleischliche, das Natürliche angeschaut und haben sich diesen Gedanken hingegeben. Und der Teufel hat es sogar so weit aufgeblasen, dass sie gesagt haben, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja, wie wissen die, wie die anderen sie gesehen haben? Haben sie gefragt? Wer sind wir für euch? Ja, ihr seid nur Heuschrecken. Haben sie gefragt oder was? Keine Ahnung. Nein, sie haben jetzt einfach, das ist aufgeblasen worden in ihren Gedanken. Und wir alle kennen, wie das ist. Wenn wir Probleme haben, wie der Teufel, vor allem in der Nacht kommt er zu uns, wenn wir im Bett liegen oder und unser Kopf auf dem Kissen ist und plötzlich kommen alle möglichen Gedanken und Bilder und wir sehen, was alles schief läuft, was alles nicht klappen wird. Da will er uns bombardieren mit diesen Gedanken. Da ist es so wichtig, dass man dem entgegensteht, mit dem, was Gottes Wort sagt. Ich zeige es euch hier, nämlich wenn wir zu Josua gehen, als sie dann 40 Jahre später, weil sie sind deswegen 40 Jahre in der Wüste umhergegangen, weil Gott sagte, okay, wenn ihr das so seht, dann müssen wir warten, bis diese Generation ausgestorben ist, damit wir eine neue haben, die bereit ist zu glauben, dass sie das Land einnehmen können. Und so vergingen 40 Jahre. Und so sind sie nun wieder dran und sie haben wiederum Kundschafter ausgesandt, und zwar nach Jericho. Und schaut mal an, als diese Kundschafter kamen und eine Frau namens Rahab getroffen haben, in Josua Kapitel 2 und Vers 9. Schaut mal, was sie hier sagt darüber. Sie sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Nicht geben wird. Ist interessant, gegeben hat. Denn es hat uns Furcht, dass der Herr euch das Land gegeben, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Das war vor 40 Jahren, wo sie das sagt. Das war 40 Jahre zuvor passiert, oder? Sie fragt, wo seid ihr denn geblieben? Wo seid ihr denn geblieben? Wir haben gehört, was da passiert ist. Wir haben geschlottert in den Schuhen, ja, weil wir wussten, ihr kommt dann zu uns. Aber ja, ein Jahr, zwei Jahre, 40 Jahre. Und jetzt sind sie gekommen, oder? Sie sagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Aber was haben diese 10 Kundschafter gesagt? Nein, 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 wir waren in denen ihren Augen wie Heuschrecken. Blödsinn. Völliger Unsinn. Völlige Unwahrheit. Sie haben geschlottert in den Stiefeln. Weil sie dachten, sie kommen jetzt. Aber der Teufel redet ihnen, nein, 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 es wird nicht gehen, es wird nicht funktionieren. Also der erste Kampf, den jeder von uns immer wieder von Neuem hat, ist in unseren Gedanken. Und das Allerwichtigste, was man lernen kann und lernen muss, ist Gedankenzucht. Die Gedanken zu sortieren. Welche Gedanken kommen von mir, welche kommen von Gott, welche kommen vom Teufel. Ich kann mich erinnern, bevor ich überhaupt gerettet worden bin. Ich war eingeladen von meiner Mom, wurde ich eingeladen an die Glaubenskonferenz von Kenneth Hagin. Ich war, hatte da in dem Moment gar kein Interesse, da hinzugehen. Und ich hatte überraschenderweise bereits schon zugesagt und sie haben sich natürlich riesig gefreut, aber ich war kurz zuvor, bevor wir unseren Flug nehmen sollten von Kalifornien dann nach Tulsa, wo die Konferenz dann stattfand, ich war unterwegs mit meinem Bruder und einige paar andere Freunde mit dem Auto, sind wir von San Francisco nach Los Angeles gefahren mit dem Auto, ungefähr 7 Stunden Fahrt, wir sind dann dort an einen Achterbahnpark gegangen und wir sind jetzt auf dem Nachhauseweg die ganze Nacht durch. Ich bin hinten auf dem Rücksitz, ich war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und auf dem Rücksitz hinten, da habe ich so halb geschlafen, halb nicht, so halb gedöselt und da, ich kann mich so genau erinnern, wie Gedanken zu mir kamen, wie ich ein richtiges Gespräch im Kopf hatte, wie die Worte zu mir kamen und sagten, du willst doch nicht nach Tulsa gehen, was willst du denn dort? Da ist ja gar nichts. Hier kennst du einige Leute, hier kannst du irgendwo in eine Disco gehen, kannst eine hübsche Dame da aufreißen, kannst deinen Kollegen, wenn du in der Schweiz zurückkommst, kannst du denen erzählen, was du da alles in Amerika erlebt hast. Ja. Und während Stunden einfach diese Stimme hörte ich andauernd. Ich dachte, das bin nur ich, aber ich habe richtig ein Gespräch geführt. Und ich hatte später dann, ich bin dann, also nur damit ihr es wisst, ich bin ja gerettet worden, sonst würde ich nicht hier stehen, aber ich bin dann mitgegangen, oder? Ich konnte es nicht über mein Herz bringen, meiner Mom zu sagen, ich gehe jetzt doch nicht, weil sie hat sich so sehr gefreut darüber, dass ich gesagt hatte, ich nehme teil an der Konferenz. Dann habe ich mir eingebildet, ja, dann werde ich einfach mal mitreisen, aber da gehe ich dann halt dort in der Disco. Aber dann war es halt Nachmittag und die hatten schon Nachmittagsveranstaltungen. Ich sagte, ja, am Nachmittag kann ich ja gar nichts unternehmen, gar nichts machen. Und haben sie gefragt, ja, willst du mitkommen? Ich dachte, ja gut, anstatt im Hotel zu sitzen, komme ich mit. Und da war ich in dieser ersten Veranstaltung am Nachmittag 1978. Und da redete Fred Price, ein schwarzer Prediger aus Kalifornien, und brachte eine Botschaft über Hebräer 11 und Vers 1, wo der Glaube ist. Und er sprach wie einer, der einfach Autorität hatte. Er sprach wie einer, der hat meine volle Aufmerksamkeit gekriegt, weil ich spürte da als jemand, der Gott persönlich kennt, ihn erlebt in seinem Alltag. Das hat mich total erfasst. Und so bin ich am Abend dann wieder zurückgegangen, oder? Bin ich dann mitgegangen? Ja, gut, also ich kann mit, ich kann ja, oder? Wollte nur. Und siehe da, an dem Abend, als ein Lobpreis gemacht worden ist, habe ich mein Herz einfach Jesus hingegeben, bin von neuem geboren worden, gerettet, Halleluja, bin nie mehr derselbe seitdem. Aber ich lernte dort ziemlich schnell, dass der Teufel kommt und redet hier. Und auch danach, nach wie vor, erlebte ich, wie der Teufel oftmals kommt und sagt, ja, weißt du, Gott liebt dich doch nicht. Nein, nein, du bist doch gar nicht gerettet. Oder du kannst doch dies nicht und jenes nicht. Meinst du, dass da was passieren wird, wenn du für jemanden betest und die Hände auflegst? Na, vergiss es doch. Oder all diese, auch schon mal solche Gedanken gehabt? Kennst du auch den Teufelchen, oder, der auf der Schulter sitzt und da reinflüstert? Aber es gibt auch eine andere Stimme. Es gibt eine Stimme in dir von Gott, der dich führt und leitet. Ich kann mich erinnern, als ich die Bibelschule abgeschlossen habe und auf meine Knie ging eines Abends, um zu beten, um herauszufinden, was soll ich jetzt tun nach der Bibelschule. Und als ich anfing, einfach zu beten in anderen Sprachen, hörte ich diese Worte. Nicht hier draußen, nicht so laut draußen, sondern es war wirklich in meinem Herzen drin, wie ich hörte, wie eine Stimme zu mir sagte, ja, was machst du denn da? Und ich dachte, das bin nur ich weg mit dem, ich will jetzt beten, ich muss jetzt geistlich werden, um herauszufinden, was Gott für einen Plan für mein Leben hat. Ja, die Schule ist bald vorbei und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da bete ich weiter, oder? Und da kommt noch einmal diese Stimme, diese Worte, die ich einfach in mir so ganz leise höre. Was machst du denn da? Siehe, nach dem dritten Mal habe ich dann einfach innerlich geantwortet. Ja, ich bin am Beten, oder? Ich muss herausfinden, was ich tun soll. Und dann höre ich diese nächste Worte sagen, ja, was hast denn du im Herzen? Und dann sage ich, ja, ich habe im Herzen zurück nach Europa zu gehen. Aber ich muss wissen, was ich tun soll. Die Stimme sagt, also wenn du das im Herzen hast, dann tu das. Sag ich, ja, was heißt tu das? Ich habe ja erst da 3 Minuten gebetet. Nein, ich bin doch nicht geistlich genug jetzt schon, oder? Und so habe ich so wie ein Zwiegespräch gehabt, aber es war anders, als wo der Feind immer wieder mich versucht hat, mit seinen Gedanken zu nehmen. Und dann gibt es natürlich Gedanken, wo wir von uns selber natürlich denken. Oftmals kommt der Teufel und spricht in dein Ohr und sagt, weißt du, niemand mag dich. Niemand liebt dich. Alle haben dich verlassen. Das ist der Teufel, der sowas sagt. Aber wenn du das aufschnappst, dann sagst du, nach dem sagst du, niemand liebt mich. Alle haben mich verlassen. Siehst du, du wechselst von du, die Stimme, die mit du zu dir spricht, zu der Stimme, wo du selber zu dir sprichst. Dann kann der Teufel sagen, oh okay, gut, der kann ich jetzt alleine lassen, der hat es jetzt kapiert. Der tut jetzt das nur noch wiederholen für sich. Und genauso haben sie auch hier die Israeliten gemacht. Immer wieder sind sie da hineingefallen in diese Falle des Teufels. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen Wasser aus dem Felsen übernatürlich in der Wüste gebracht hat. Aber siehe da, reisen sie weiter, wiederum kommen sie an eine Stelle und haben schon lange kein Wasser mehr. Und sie sagen, wir werden jetzt umkommen in der Wüste. Gott hat uns so weit her herausgebracht, damit wir jetzt umkommen. Und sagt, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und da muss Mose schon wieder Wasser hervorbringen, ja, vom Herrn. Und immer wieder, ja, wir haben nichts zu essen, ja, wie schön war es doch mit all den Zwiebeln und all dem schönen Essen in Ägypten. Hätten wir doch Fleisch, hier draußen gibt es kein Fleisch, nur dieses Manna haben wir jetzt da vom Herrn. Da lässt der Herr ja wachteln kommen und so weiter. Immer wieder fielen sie da hinein, einfach mit den Gedanken, Leerlauf zu machen, einfach machen, was auch immer da reinkommt, da kommt es aus dem Mund raus, ja. Gedankensucht. Also hier sehen wir, dass es völlig anders war, als was der Teufel ihnen eingeredet hat. Gottes Wort bleibt bestehen. Wir sehen das bei anderen. Mose, der einmal sagte, ich kann nicht, ich bin ein Versager. Ich habe das schon mal versucht vor 40 Jahren, als Mose vor dem brennenden Busch stand und Gott zu ihm sprach und sagte, ich schicke dich nach Ägypten, mein Volk zu erlösen. Er sagt, nein, Herr, das habe ich schon mal versucht, das habe ich versagt, das geht nicht mehr. Vergiss es, such dir jemand anders. Ich kann nicht reden, ich kann nicht das, ich kann nicht jenes. Gott sagt, jetzt gang. Und dann ging er. Oder Gideon, wo Gott zu ihm kam, einem Engel, und zu ihm sagte, Gideon, starker Held, ja, dich werde ich gebrauchen, um das Volk Israel zu befreien von den Midianitern. Und Gideon sagt, hallo, mit wem redest denn du? Oder? Ich bin der Kleinste, der Unwichtigste überhaupt in meiner Familie und unsere Familie überhaupt unter allen Familien und unser Stamm unter allen Stämmen hier. Also du hast die falsche Nummer da gewählt. Es tut mir leid. Aber wir waren so geprägt von diesen Gedanken, wir sind nichts, wir können nichts. Wir müssen uns völlig umprogrammieren. Umprogrammieren. Lernen, die Gedanken zu denken, die Gott von uns hat. Vor über 20 Jahren habe ich versucht, Snowboard fahren zu lernen. Ich konnte schon Skifahren, aber ich dachte, wenn meine Kinder dann anfingen, mit 8, 9 Jahren Snowboard zu lernen, heute lernen sie es sogar noch früher, aber als sie anfingen, dachte ich, ja, da lerne ich es auch noch, oder? Ja, ich habe es versucht auf jeden Fall, aber ich bin wieder zurück auf die Skien gegangen. Auf jeden Fall, ich bin noch am Lernen. Und das Schlimmste, was ich kannte, war mit dem Snowboard, wenn man es noch nicht gut kann, wenn man auf den Bügellift muss. Oh meine Güte, gib mir bitte einen Sessellift, aber nicht ein Bügellift. Oder? Weil das muss man ja so ganz komisch. Und da waren wir in Selisberg. Und in Selisberg hat es überall Bügellifte. Und da musst du mit dem Bügellift hoch. Und zwar, das zieht dich durch einen Wald hindurch, wo ja keine Piste ist. Ja? Die Piste ist weit weg davon. Also du musst mit dem Bügellift mitten durchs Wald. Und wenn du da rausfällst, Horror, wie kommst du da runter? Und ich sagte, da war ich auf dem Bügellift, oder? Und da war ein Kampf mit den Gedanken. Kampf mit den Gedanken, weil je mehr ich darüber nachdachte, oh ja nicht falsch machen, ja nicht oder rausfallen, ja nicht, da merkte ich, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr werde ich da rausfallen und mein Gleichgewicht verlieren. Da muss ich denken, nein, es geht gut, ich kann das gut machen, ich bin wirklich ein wunderbarer Snowboardfahrer, da oben, wir sind gleich da oben und alles. Es war ein Kampf. Du gehst jetzt um, was machst du denn? Oder bist du nicht irgendwo, da musst du den ganzen Tag runterlaufen, oder du tiefst dich. Nein, ich kann Snowboard, ich mache das gut, die anderen machen das auch, das ist doch ganz einfach. Oder sogar die kleinen Kids, also wenn die es können, dann kann ich sagen. Das war der Kampf, den ich hatte. Und ich merkte, je mehr ich mich mit dem Negativen hingebe, umso mehr war ich dabei eigentlich raus. Und je mehr ich am, nein, das geht, ich kann das, ich schaffe das. Im Namen Jesus, Herr, ich habe noch nie so stark gebetet im Heiligen Geist. Ich habe es geschafft, ich bin da oben angekommen. Aber vielleicht einmal in einfachen Dingen im Alltag, wo wir diesen Kampf oftmals haben in unserem Kopf. Petrus hatte den Kampf, als er im Boot war und Jesus kam zu ihnen auf dem Wasser wandeln. Könnt ihr euch erinnern? Und die Jünger waren erschrocken und sie haben gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann bitte mich zu dir kommen auf dem Wasser, sagte Petrus. Und Jesus sagte, ja, also warum? Vielleicht hat er gar nicht erwartet, dass er sagt, komm, wie auch immer. Alle anderen 11 Jünger haben gesagt, also Petrus, gang jetzt, oder? Okay, muss ich dir mal das vorstellen, oder? Wie das war, oder? Aus dem Schiff raus, es war nicht ein kleines Boot, kein kleines Ruderboot, oder? Musste richtig raus, oder? Aufs Wasser gehen. Und er fing an, aufs Wasser zu gehen, das war wahrscheinlich ganz toll. Aber mittendrin, oder? Wie ihr die Story ja kennt, oder? Ist ja sehr, sehr bekannt. Plötzlich, oder? Merkte er den Wind und die Wellen und das Wasser, das um ihn tobte, oder? Weil es war nicht einfach glatt und still. Und seine ganze Aufmerksamkeit ging von Jesus weg, der ja da vor ihm stand. Auf dem Wasser stand ja er. Ist kein Problem. Ja, Halleluja, das schaffen wir gut, oder? Nein, aber seine Aufmerksamkeit, wie bei mir mit dem Snowboard, ist ein bisschen anders, aber auf jeden Fall, oder? Ja, die Wellen und der Wind. Ich kann doch nicht auf Wasser gehen. Ich werde doch daher versinken. Und was kam? Da kamen die Gedanken. Je mehr er sich diesen Gedanken hingab, das heißt, fing er an zu sinken. Ich finde es interessant, das heißt, er fing an zu sinken. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich ins Schwimmbad ging, ich fange nicht an zu sinken, sondern ich sinke, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder? Es geht nicht langsam runter, oder? Aber bei ihm, oder? Irgendwie, je mehr, oder? Er darauf fokussiert war, ich sollte gar nicht auf Wasser gehen können, weil ich werde hier vertrinken, oder? Fing er an zu sinken. Und er schrie, Jesus, hilf mir, oder? Jesus streckte seine Hand aus, aber wahrscheinlich ganz in der Nähe von ihm jetzt. Und hat ihn dann bei der Hand genommen. Ich weiß nicht, ob er ihn auf die Beine wieder gestellt hat, das nehme ich an. Oder vielleicht hat er ihn gezogen und Petrus. Weiß es nicht. Das Video müssen wir halt im Himmel mal anschauen, wie das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch hier sehen wir, das, wo man sich hingibt in Gedanken, das ist der ganze Kampf, wie wir es hier gelesen haben. Vernunftschlüsse zerstören. Diese Gebäude, die sich oftmals aufbauen. Das steht schon hier, aber. Immer das Aber, das dann so einfach kommt. Wir alle wissen, wir hatten ja gerade kürzlich, WM oder Fußball-WM. Und es ist halt immer so, wenn es dann am Schluss zu einem Spiel ein Unentschieden ist und es kommt zum Elfmeterschießen. Wir alle wissen, was ist der springende Punkt beim Elfmeterschießen? Nicht eigentlich einfach, wie gut, dass du ein Tor schießen kannst, sondern wie gut, dass du einfach mental dabei bist. Die Roger Federer immer wieder geschaut haben in Tennismatches, oder? Seine Stärke war die, dass er sogar dann, wenn es am allerschlimmsten ausschaut, er konnte immer noch ruhig bleiben. In den Gedanken, lernten Gedankenzucht. Lernten einfach zu fokussieren in dem Moment, wo alles darauf ankommt, dass man einfach sieht, Herr, was sagst du in deinem Wort dazu? Was sagt dein Wort dazu? Das müssen wir auch lernen, weil der Teufel wird kommen mit Angst, mit Schrecken, mit dem, dass er sagt, es ja für alle anderen funktioniert. Er sagt, ja, das hat jemand schon mal erlebt, aber bei dir wird es nicht gehen. Darum ist es auch gut manchmal, dass man einfach mal die Wirkungen Gottes in deinem Leben wirklich, dass du sie aufschreibst, wenn du dich nicht daran erinnern kannst. In dem Moment, wenn wieder ein riesiges Problem vor dir entsteht, dass du zurückgehen kannst und dein Tagebuch anschauen kannst oder und lesen kannst, wow, da hat Gott gewirkt, da hat Gott gewirkt. Da dachte ich auch, da werde ich untergehen, aber da ist Gott dann doch eingeschritten. Zwar nicht so früh, wie ich es gerne hätte, aber am Schluss hat es doch gewendet und am Schluss kam es noch besser raus, als was ich mir überhaupt jemals gedacht habe. Dass man diese Momente vor Augen führt. Mose, es gibt im zweiten Buch Mose, gibt es ein Lied, das sie geschrieben haben, über ihren Durchgang durchs Rote Meer hindurch, dass sie niemals vergessen sollen, was Gott da getan hat. Der Teufel ist wirklich darauf aus, uns dort gleich zu stoppen, wo es eigentlich beginnt. Und das ist in den Gedanken, dort beginnt es. Petrus spricht es so an im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Er sagt, ihr seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, also jemand, der gegen euch ist, Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht, wen er verschlingen kann. Was heißt das, wie ein brüllender Löwe? Jemand, der laut schreit. Manchmal können die Gedanken richtig laut sein. Und du musst unterscheiden können, welche Gedanken werde ich Raum geben, sich bei mir einzunisten. Auch bei Jesus selbst, als er in der Wüste war und versucht wurde vom Teufel. Das heißt, der Teufel kam zu ihm mit drei bestimmten Versuchungen. Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, mach aus diesen Steinen Brot. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann wirf dich doch da von der Zinne des Tempels herunter. Ja, und das Wort Gottes heißt es, die Engel werden dort sein für dich. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann fall nieder und bete mich an und ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben. Na, der Teufel ist nicht zu mir gekommen in einem roten Anzug mit einem großen Gabel in der Hand, gesagt, ich bin der Teufel, jetzt werde ich dich versuchen. Na, das wäre ja einfach, oder? Nein, der Teufel kam zu ihm genauso, wie er auch zu uns kommt, in den Gedanken. Als Jesus nach 40 Tagen Fasten, es ihm hungerte, die Gedanken ihm kamen, sagte, ja, du bist doch der Sohn Gottes, mach doch aus diesen Steinen Brot. Warum nicht? Probier es doch mal aus. Ich meine, jetzt fängst du erst gerade deinen Dienst an, musst doch mal schauen, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Aber Jesus sagte, nein, es steht geschrieben, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und so hat er alle Versuchungen widerstanden mit dem Wort. Aber wie kommt der Teufel? Wie ein brüllender Löwe. Manchmal kann er richtig laut brüllen. Aber er kommt, um uns Gedanken zu geben. Und wenn wir es erlauben, dann werden diese Gedanken sich nisten können in unseren Herzen. Aber sie brauchen nicht. Das ist der große springende Punkt in Markus Kapitel 11 und Vers 23. Der Schlüssel zum Glauben hier beginnt in den Gedanken. Und den gewinnen wir in den Gedanken oder verlieren ihn auch. Markus 11, 23, Jesus lehrt hier über den Glauben mit seinen Jüngern und er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt. Wo soll man nicht zweifeln? Im Herzen, nicht im Kopf. Das war ein enorm wichtiger Erkenntnis für mich als junger Christ, weil ich habe mich ständig fertig gemacht, weil ich noch nicht verstanden habe, dass Gedanken auch nicht unbedingt von mir sein müssen. Weil oftmals kamen zweifelnde Gedanken, ja, das schaffst du nicht. Das wird niemals geschehen. Du wirst es niemals bestehen können. Ich weiß, als ich im College war und ich dem Herrn vertraute für gute Noten und es war gerade die Semesterprüfungen und ich hatte gar nicht viel Zeit, um dafür zu studieren, weil der Pastor mich gebeten hat, mit ihm verschiedene Krankenbesuche und anders zu tun. Und so habe ich einfach vom Herrn einfach gehabt, ich soll da mitgehen. Aber siehe da, da kam der Morgen von den Semesterprüfungen, hatte keine Zeit dafür zu studieren, Physik und Geologie und verschiedene. Und siehe da, saß ich im Schulzimmer und ich hatte ein Stipendium vom Staat Kalifornien. Also wenn ich keine guten Noten habe, dann wird meine Mom keine Freude haben, weil dann muss sie an die Kasse, ja. Lieber, dass der Staat Kalifornien dafür bezahlt. Und siehe da bin ich in der Schulklasse gewesen und ich habe das Blatt bekommen, die erste Prüfung war Physik und ich war total verwirrt. Ich wusste von den 10 mündlichen Fragen, die dort waren, konnte ich 2 oder 3. Ich war total verwirrt. Da habe ich einmal das Blatt umgedreht, habe einfach zum Herrn gesprochen, Herr, ich weiß, dass ich in deinem Dienst war. Du hast mir gesagt, dass du mich führst darin und du wirst da für mich sein, für die Semesterprüfungen jetzt. Und ich danke dir dafür. Weil der Teufel schrie, jetzt hast du versagt. Jetzt gehst du unter. Jetzt verlierst du das ganze Stipendium. Jetzt geht's dir raus aus deinem schönen Einzelzimmer, den du hast dort im College, oder? Den ich schon im Glauben bekommen habe. Ja? Und ich einmal weg von mir, drehte das Blatt um. Gott, du sagst, und da nahm ich immer Daniel Kapitel 1, Vers 19. Herr, wie du auch den Kindern Israel dort Weisheit und Einsicht gegeben hast in allem, was der König sie gefragt hat, so gibst du es auch mir. Und so fing ich dann noch einmal an, das auszufüllen. Und plötzlich kam mir zu jedem Einzelnen, wo ich vorher total verwirrt war, keine Ahnung hatte, kam mir genau, was ich da ausfüllen sollte, auch die praktische Teil, wie ich den praktischen Teil auch machen sollte. Und am nächsten Tag, während der Geologieprüfung, der Physiklehrer hat geholfen, ihm die Prüfungen auszuteilen. Über 100 Studenten waren wir dort im Saal für die Prüfungen. Und der Physiklehrer, der schaut mitten in die Reihe hinein und ruft zu mir über alle anderen, sagt, ja, Herr Peter, ich möchte dir einfach sagen, du hast also wirklich super gut abgeschlossen gestern in der Prüfung. Warum hat er mir das überhaupt gesagt? Weiß ich gar nicht, aber das war immer eine Bestätigung vom Herrn, oder? Und ich hab wunderbar die Prüfungen alle bestanden. Übernatürlich. Das heißt nicht, dass man nicht lernen muss für Prüfungen. Aber in dem Fall hat der Herr mich so geführt. Aber die Gedanken sind natürlich da. Wenn der Herr dich führt, in eine Richtung etwas zu tun, wo dein Kopf schreit und sagt, spinnst du eigentlich? Aber wenn es die Führung des Herrn gewesen ist, dann kannst du dem nachgehen. Also er sagt hier, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Also was ist Glaube? Glaube heißt, dass du daran festhältst, was Gott dir gesagt hat und in deinem Herzen nicht zweifelst. Aber Zweifel im Kopf kannst du haben, das wird jeder von uns haben. Aber wichtig ist, dass wir dem Zweifel in unserem Kopf nicht erlauben, in unserem Herzen zu kommen. Die Gedanken, die Kraft der Gedanken, ja, die werden nämlich unser Leben lenken, weil die Gedanken werden sich in Worte formen und Worte werden wir dann auch aussprechen. Und dann werden diese Worte mit unserem Herz verbunden sein und wird den Glauben aussprechen. Das kann negativ oder auch positiv sein. Seid noch alle da? Also, in seinem Herzen nicht zweifeln. Deswegen mach dir keine Sorgen, wenn deinem Kopf manchmal schreit, weil das ist nur der Feind, der sagt, dass das nicht klappt, das geht nicht. Du musst aber immer wieder, wie Jesus sagt, es steht geschrieben. Hier steht's schwarz auf weiß, das Wort ist Geist und Leben. Durch Jesu Wunde bin ich geheilt worden. Jesus nahm meine Krankheiten ans Kreuz. Jesus hat dafür bezahlt. Da muss ich nicht selber dafür bezahlen. Da kommt der Teufel und sagt, ja, aber jetzt klappt es nicht. Diesmal geht es kein Wasser aus dem Felsen. Ja. Diesmal nicht. Doch, hier steht es. Hier steht es. Unsere Gedanken. Es gab mal vor einigen Jahren, gab es hier im ersten Stock im Gebäude, hier gab es ein Fitnesscenter. Das war eigentlich recht positiv. Da musste ich ja nur nicht weit gehen. Nur ein Stockwerk, oder? Ich bin meistens mit dem Lift gefahren, aber ja, das... Oben im ersten Stock konnte ich dann Fitness machen, ja. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, sehr oft, wenn ich dann gehen konnte, war ja Fitnessstudio nicht gerade voll und da hatte ich da all die Nautilus-Maschinen und so und all die Dinge, die ich gemacht habe. Und da hat mir eben der Fitnesstrainer oben dann oftmals, ja, kam er dann zu mir, was ich da machen will, um mir zu helfen und hat mir Mut gemacht, oder? Du magst noch eine mehr. Und da war ich an einem Gerät und da habe ich ihm gesagt, ja, würdest du da bitte gleich da fünf Kilogramm mehr drauf tun? Das schaffe ich heute. Und da sagt er, okay, das mache ich schon. Hat er aber anstatt fünf, hat er 10 drauf gemacht. Wusste ich aber nicht. Und da habe ich, oh, die 5 mehr, das ist ja unglaublich viel mehr, oder? Aber da stand dabei und sagt, noch einen, ja, noch einen, das schaffst du. Ah. Und gerade noch meine 10 Repetitionen geschafft. Oh, wow, hat er gesagt, ja, weißt du, wie viel das da drauf war? Ja, 5, oder? Nein, ich habe gleich 10 drauf gemacht. Was? Ja, er hat gesagt, ich weiß, dass du eigentlich mehr konntest. Ja, aber du hast dich selber gebunden in deinen eigenen Gedanken, dass du nur 5 schaffst. Und weißt du was, das nächste Mal, als ich dann trainiert habe und habe dann die 10 reingetan, ich habe es nicht geschafft. Ich musste zurück auf die 5 gehen, die ich ursprünglich machen wollte. Weil ich mich selber eigentlich in meinen eigenen Gedanken nur in diesem natürlichen Bereich gebunden hatte, weil ich mir sagte, nein, diese 10, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Weil ja, habe ich sie schon gemacht. Aber das spielt keine Rolle. Auch wenn du schon einmal erlebt hast, wie Gott dich wunderbar erlöst hat aus irgendeiner Situation, der Teufel steht gleich wieder da und sagt, aber diesmal gehst du unter. Auch schon mal gehört, oder? Heilung erlebt, Halleluja, aber diesmal. Römerbrief Kapitel 12, Paulus drückt es dort eigentlich ziemlich gut aus, Kapitel 12 und Vers 2. Er sagt hier, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. verwandeln. Das Wort verwandeln hier ist ein interessantes griechisches Wort. Das kommt vom Wort Metamorphose. Könnt ihr euch an die Biologiestunde erinnern? Metamorphose, oder? Beschreibung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Also man verändert sich in etwas völlig anderem. Also wenn du es nicht wissen würdest, oder? Und du siehst eine Raupe und du sagst, dieses hier wird zu einer wunderschönen Schmetterling. Würdest du sagen, du spinnst. Ist doch unmöglich. Das ist doch nicht das gleiche Tier. Aber es ist, es wird verwandelt. Und das ist genau dieses Wort, das gebraucht wird hier. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Eures Denkens heißt das. Eures Denkens, damit ihr prüfen könnt oder feststellen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verwandeln. Lasst euer Leben, unser Leben wird sich mehr und mehr verändern und nicht einmal nur von einer Raupe zu einer größeren Raupe, von einer Raupe zu einer schöneren Raupe, sondern es soll sich verwandeln von aus dem Fleischerleben zum aus dem Geistleben. Total was anderes, was man anschaut, wie durch die Erneuerung unseres Sinnes, so zu denken, wie Gott denkt. Also wenn er sagt, das ist das verheißene Land, das ist die Verheißung, die ich für dich habe, und dass du schaust und siehst, ja, aber da sind Riesen im Land, da sind befestigte Städte, das können wir niemals einnehmen, ja, wenn du auf dich selber schaust nicht. Aber wenn du darauf schaust, dass Gott es dir gesagt hat, kannst du sein wie Josua und Kaleb, die sagten, ja, komm, lass uns gehen, wir schaffen das schon. Sogar 40 Jahre später war Josua und Hur diejenigen, die sagten, jetzt kommen, jetzt können wir es machen. Hur ist jetzt bereits schon nicht nur 40, sondern er ist 80 Jahre alt. 80 ist er. Aber er sagt, ja, ich bin jetzt genauso stark wie damals. Komm, das machen wir. Weil es sowieso keine Rolle spielt, wie stark ich bin in mir selber, sondern weil Gott es uns gesagt hat. Halleluja. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Und in Josua Kapitel 1, natürlich kann ich nicht darüber sprechen, ohne diese Stelle auch zu bringen, weil das ist der ganze Schlüssel, was der Herr dem Josua mitgibt auf dem Weg, als er in den Fußstapfen von Moses treten soll, was natürlich nicht keine einfache Sache ist. Aber in Josua Kapitel 1 und Vers 8 gibt er ihm hier den Schlüssel dazu, zum Erfolg im Leben, zum Erfolg, dass man Gottes Willen, Gottes Verheißung, Gottes Wort erlebt, dass Gottes Reich in deinem Leben entstehen kann, blühen kann, aufgehen kann. Das Bild, das Jesus gab durch das Gleichnis vom Sämann, der einen Samen sät, dass das Wort Gottes ist, wie es aufgeht, 30, 60, 100-fältig und Frucht hervorbringt. Er sagt hier zu Josua, lass dieses Buch des Gesetzes, also das Wort Gottes, nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Man sagt hier, lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Also beschäftige dich damit, dass du darauf achtest, dass ein Teil von dir werden. Sinne darin nach, heißt das. Meditiere darin. Lass deine Gedanken sich füllen damit. Und manchmal ist das ein Kampf. Manchmal ist das wirklich ein Kampf in den Gedanken, wie ich eben dort im ganzen Skilift hoch, ja, was auch immer in der Nacht, was manchmal der Teufel kommt und die einrede, was nicht geht. Aber erinnere dich daran, Herr, was du schon früher gemacht hast, was schon früher war. Wenn du mit deinen Gedanken Gott hingibst, dort entsteht dann auch Glaube. Glaube kommt hervor, indem dass man sich dem Worte Gottes auch hingibt. Schau auf das Unsichtbare, auf das, was Gottes Wort auch sagt. In anderen Worten, achte darauf, auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißung. Wenn es jetzt um Heilung geht heute Abend, achte auf das Wort. Ja, welches Wort? Ja, da muss man halt Zeit nehmen, noch genau das Wort hervorzusuchen. All die Stellen, wir haben wunderbare Bücher da hinten, wo es um Heilung geht oder auch andere Themen natürlich. Ich würde mich damit füllen, einfach alle Stellen anschreiben und ausmalen und anschauen, was heißt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden, wo steht, er sandte sein Wort, machte sie gesund, oder Sprüche 4 haben wir gelesen, oder dass sein Wort heilsam ist ihrem ganzen Leib. Hier hast du es gesagt, Herr. Und auch wenn der Teufel kommt und sagt, nein, das geht nicht, das schafft nicht, es gibt, da würde ich eben auch Gottesdienste schauen, wo Wunder passiert sind. Also ich würde mein Herz, mein Leben einfach füllen mit dem, was Gott schon mal gemacht hat, aber was er auch heute noch macht. Zum Abschluss hier zum Römerbrief Kapitel 4. Römerbrief Kapitel 4. Lesen wir hier ab Vers 19. Abraham, hier heißt es von Abraham, als Gott zu ihm kam, sagte, dass er wird ein Kind haben in seinem Alter, obwohl er über das Alter hinaus war. Es heißt, und Abraham wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht. In anderen Worten, hat nicht darauf geschaut, darüber Gedanken gemacht. Ich bin zu alt, meine Frau ist zu alt, sie hat überhaupt nicht mehr ihre Zeit mehr, also es geht gar nicht, was soll das, das ist unmöglich. Nein, er bezog seinen eigenen Leib nicht in Betracht, also schaute nicht auf das Fleischliche, sondern auf das Geistliche, auf das, was Gott in seinem Wort sagte. Das heißt, er schaute nicht auf seinen Leib, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Meinst du, er hat keine Gedanken gehabt? Natürlich hat er sie gehabt. Natürlich hat er die gehabt. Natürlich kam der Teufel genauso zu ihm und sagte, was spinnst du, was denkst du? Und als Gott zu ihm kam und sagte, nenn dich von heute an Abraham, Vater vieler Völker, anstatt nur Abraham, großer Vater. Aber man dachte, ich kann doch das nicht machen, was denken meine Nachbarn? Wenn ich meinen Briefkasten anschreibe mit Abraham, sei denn der Pöstler, wenn er dann kommt, oder? Abraham, bist du rot, oder was ist mit dir? Du bist ja schon fast 100-jährig. Was redest du, dass du ein Vater vieler Völker? Du hast, vergiss das, oder? Nein, sagte er, ich heiße Abraham. Ich heiße Abraham. Er fing an, das zu sagen, was er Raum gab, zu denken, zu sehen. Er zweifelte nicht an die Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, dem er Gott die Ehre gab. Gott dankte für sein Wort, für seine Verheißungen, dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Glaube, Überzeugung entsteht aus den Gedanken, die wir in uns einpflanzen lassen, aus Gottes Wort heraus. Deswegen dort gewinnt man die Schlacht oder man verliert sie. In den Gedanken. Man kann nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf hin und her fliegen. Aber ob sie ein Nest aus deinen Haaren machen, da kannst du schon was dagegen tun. Also wenn du am Sonntag zum Gottesdienst kommst und hast ein paar Vögel in deinen Haaren umher, muss man sagen, du, das wäre nicht nötig. Ja. Nein, das braucht man nicht. Aber man kann nicht verhindern, dass zweifelnde Gedanken kommen, aber deswegen gib nicht auf, weil jeder von uns hat die. Weil der Teufel ist da, ist auf einer Schulter von uns, sitzt da und flüstert immer wieder ins Ohr, manchmal schreit er sogar ins Ohr. Aber da musst du das Wort nehmen. Sage, hau ab. Hau ab. Hier steht so und so geschrieben. Amen. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja. Thank you, Jesus. Oh, lieber Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Jeder Einzelne von uns, der auch ständig und stets, Herr, damit zu tun hat, mit dem brüllenden Löwen, Herr, der so laut brüllen kann, aber er hat einfach keine Zähne mehr, weil Jesus ihm die Zähne ausgeschlagen hat. Er hat kein Recht mehr, in unserem Leben, unser Leben zu führen. Und wir geben ihm auch keinen Raum, unser Leben zu beeinflussen. Und Herr, hilf uns, dass wir einfach dein Wort zu uns nehmen. Dass wir sind so wie Hur und Kaleb und Josua. Kaleb und Josua, und halten fest, Herr, das, was du gesagt hast, egal wie die Umstände aussehen, egal wie hoffnungslos es aussieht, was auch immer du sagst, so wie Abraham es für sich in Anspruch nahm, Herr, nehmen wir das für uns in Anspruch und nennen uns so, Herr, wie wir es auch sehen, Herr, verwandle unser Dasein, unser Wesen, unser Leben, Herr, soll verwandelt werden in das Bild, was du, Jesus, für uns erkauft hast und was du siehst und was du sagst über uns, Herr. Dass wir mehr als Überwinder sind durch Christus Jesus. Dass wir Wohlergehen haben, Herr, in allen Stücken, Halleluja, in allen Bereichen gesund sind, Herr. Dass Jesus unsere Krankheiten am Kreuz auf sich nahm, unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir Söhne der Gerechtigkeit sein können, Herr. Hab Lob und Dank dafür, Jesus, diesem heutigen Abend, Herr, dass wir widerstehen jedem Gedanken, der dem Gedanken und dem Worte Gottes widerspricht. Wir reißen Gedankenfestungen nieder im Namen Jesus, Herr. Stück für Stück, Stein für Stein für Stein, Herr. Durch dein Wort, Herr. Halleluja. Lass dein Licht des Evangeliums scheinen, Herr. Zu jedem eins von uns hier auch in diesem heutigen Abend, Herr. Dass wir dein Wort in Anspruch nehmen dürfen jetzt, Herr. So wie du sagst, Herr, dass Gläubige die Hände auf Kranken legen werden und es wird ihnen besser mit ihnen werden. Sie werden genesen, Herr. So sagst du es in deinem Wort, Herr. Halleluja. Dafür glauben wir dir, Herr. Dafür danken wir dir, Herr. Wir hören nicht auf zu danken, Herr. Wir hören nicht auf zu proklamieren und das zu sagen, was du sagst über uns, Herr. Egal wie die Umstände aussehen, Herr. Wir geben dir Ehren und Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wer ist hier heute Abend und möchte gerne Gebet mit Handauflegung haben hier?